Das Heil ist frei, wo tut es kund den Menschen nah und fern. O rühmet froh mit lautem Mund die Gnade unseres Herrn. O Freud, o Freud, vom Himmel sie uns geht.
Guten Morgen. Schön, dass Sie heute Morgen dabei sind, um von Gottes Wort zu lernen. In Gottes Wort finden wir Verheißungen zur Ermutigung für unser Leben und Gottes Gebote als Wegweiser für unser Leben. Wir wollen stille werden und Gott durch sein Wort zu uns reden lassen.
Ich pilgere hier im fremden Lande, mein Bleiben ist auf Erden nicht. Ich achte nicht im Spott die Schande, auf Jesu meinen Blick gericht. Die Zeit ist kurz, ich darf nicht weilen, der Meister ruft zur Arbeit hin.
Wir wollen jetzt beten. Unser ehrwürdiger Herr und Gott, du sprachst einmal von deinem Volk, ich bin der Herr und ändere mich nicht. Doch die Welt, in der wir leben, hat große Veränderungen erfahren. Es gibt viel Neues, doch leider auch nicht viel Gutes. Herr, gib uns geübte Sinne zu unterscheiden, was gut und nicht gut für uns ist. Hilf uns vor allem, auf dein Wort und auf deinen Willen ausgerichtet zu bleiben. Bitte erhalte unser Herz und Leben in deiner Gnade und in der wahren Gottesfurcht, damit wir das obere Ziel erreichen und selig werden können. Amen. Wir lesen unseren Text aus Johannes 17. In den Versen 11 bis 15 betet Jesus wie folgt. Ich bin nicht mehr länger in der Welt. Sie aber, die Jünger, bleiben in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie, die du mir gegeben hast, in deinem Namen. Die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie von der Welt nehmest, sondern dass du sie bewahrest vor dem Übel, das heißt vor dem Bösen. So der neue Luthertext. Sie sind in der Welt. Die Jünger sahen und hörten ihren ehrwürdigen Meister oft beten. Von diesem Beten Jesu waren sie gewiss immer ergriffen. Und einer unter ihnen sagte einmal, Herr, lehre uns beten. Kein anderes Gebet Jesu ist so ausführlich überliefert worden wie das sogenannte hohepriesterliche Gebet, aus dem wir gelesen haben. Zur Zeit dieses Gebets stand Jesus kurz vor seinem Kreuzestod. Es mag daher das letzte Gebet gewesen sein, das er im Kreis seiner Jünger betete. Der Hauptteil war priesterliche Fürbitte für seine Jünger. Sehr merkwürdig ist der Gedanke, sie sind in der Welt. Und die Bitte, bewahre sie vor dem Übel. Zu der Bitte um Bewahrung kam gleich auch die um die Heiligung hinzu. Aus diesen beiden Anliegen spricht eine merkwürdige Bekümmernis. Wie ernsthaft war der große Meister doch um seine geliebten Schüler besorgt. Jesus kannte die Welt, in der seine Jünger zurückbleiben und wirken sollten. Er hatte sie von allen Seiten kennengelernt. Er kannte die Anfechtungen, die Versuchungen und das ganze Wesen und Wirken Satans in dieser Welt. Er wusste auch um die Nöte und Leiden, die durch den Hass und durch die Bosheit, durch die Ungerechtigkeiten, Widerstände und Nachstellungen der Menschen aufkommen. Es gab also allen Anlass zur Belehrung, zur Ermahnung, zur Besorgnis, zur Tröstung und zur Fürbitte und zum Gebet. Die Jünger waren zu großen Aufgaben in dieser Welt berufen. Für sie begann ein neuer Zeitabschnitt, die Zeit ohne den sichtbaren Herrn um sich zu haben. Auch wir sind in dieser Welt, in der auch Jesus und seine Jünger einst lebten und wirkten. Seit damals haben natürlich laufend große Veränderungen stattgefunden. Aber einiges hat sich nicht geändert: der Mensch und seine Stellung zu Gott. Die große Menge lebt, wie Paulus es schon deutlich sagte, ohne Gott in der Welt. Diese Welt ist modern geworden. Die wissenschaftlichen, medizinischen und technischen Fortschritte haben zu allerlei wertvollen und geschätzten Lebenserleichterungen geführt. Der Mensch rühmt sich dieser Errungenschaften und erwartet Anerkennung. Aber wie schade, dass dieser kluge und hochbegabte Mensch allgemein gesehen keinen Gott und keinen Christus will. Er lehnt Gott ab und zeigt sich weitgehend sogar als Auflehner gegen Gott. Die Bibel beschreibt ihn als eine Blume, die aufblüht und abfällt, und als ein Gras, das aufkommt und verdorrt. Aber in seinem Wesen ist er allgemein stolz, eigensinnig, selbstgerecht, ehrsüchtig und geht seinen Weg. Psalm 95 warnt vor innerer Verstocktheit und spricht von Menschen, deren Herz immer den Irrweg will und die Wege Gottes nicht erkennen möchte. Diese Neigungen zeigen sich nach 1. Mose 3 schon deutlich bei den allerersten Menschen, und darin hat sich bisher leider kaum etwas geändert. Sie sind in der Welt. Das hatte Jesus offenbar in ganzer Besorgnis ausgesprochen. Unser persönlicher Zeitraum ist ja hier kurz. Alle Menschen werden in diese Welt hineingeboren und jeder geht auch sehr bald wieder hinaus. Wir sind nur Gäste und Fremdlinge hier auf Erden. Doch nicht nur uns, sondern auch dieser Welt mit allem, was darin ist, ist ein Ende gesetzt. Von diesem Ende hatte Jesus selbst wiederholt gesprochen. Das hatte auf die Jünger stark eingewirkt und sie fragten ihn bestürzt: Welches wird das Zeichen der Zukunft und die Zukunft des Endes sein? Seine Antwort war: Es muss zuerst das Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt gepredigt werden, zu einem Zeugnis, das heißt zu einer Bezeugung Jesu Christi über alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Und darauf sprach er von den Vorzeichen dieses Endes, wie zum Beispiel Erderschütterungen, Kriege, Trübsale, Verwirrungen, Verwüstungen natürlicher und geistlicher Art und anderes mehr. Auf diese Endphase dieser Welt war auch Paulus bewusst eingegangen. Er schrieb in 1. Timotheus 3 von gräulichen Zeiten und von der inneren Verwüstung der Menschen. Sie werden geizig und ruhmredig, ungeistlich sein, den Eltern ungehorsam, undankbar, lieblos, verleumderisch, wild, unkeusch, Verleumder und Verräter und die Wollust mehr lieben denn Gott. Jeder nüchterne Mensch wird es bestimmt nicht schwer finden, das alles heute deutlich zu erkennen. In der Welt, in der wir leben, gibt es ernsthafte Probleme und besorgnisvolle Entwicklungen. In dem schon angedeuteten Kapitel Matthäus 24 sagte Jesus: Die Ungerechtigkeit wird Überhand nehmen und die Liebe wird erkalten. Das will sagen, die Herzen werden kalt und daraus folgt Gefühllosigkeit, Mitlosigkeit, Rücksichtslosigkeit, Dreistigkeit, Empörung, Bosheit und anderes. Inmitten solcher Entwicklungen kann es bitter schwer werden. Jesus wusste das und sagte zu seinen Jüngern: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Zu diesen Beängstigungen kommen heute noch die großen weltumfassenden Probleme hinzu, wie zum Beispiel die zunehmende Weltbevölkerung, die besorgnisvolle Ernährungsfrage und die drohende oder bereits eingetretene Hungersnot in manchen Ländern. Und sollten wir nicht bei diesen ernsthaften Entwicklungen auch unbedingt daran denken, dass wir alle auf das große und von Gott festgesetzte Endgericht zuleben? Paulus predigte davon in Athen und sagte: Gott hat es beschlossen und einen Tag gesetzt, an welchem er richten wird den ganzen Kreis des Erdbodens durch einen Mann, nämlich durch Jesus Christus. Das gibt Grund und Anlass, nach Gott zu fragen und ihn zu suchen, solange er zu finden ist. Aber die Welt, in der wir leben, ist diesem Gott leider weit entfremdet und sehr glaubensarm geworden. Das ist eine wahrhaft bedauerliche Situation, denn ohne Glauben kann niemand zu Gott finden und nichts von ihm erlangen. Wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er da sei und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein werde. So sagt die Bibel. In der Welt, in der wir leben, gibt es noch immer tröstliche Tatsachen. Die heilsame Gnade Gottes steht noch im Angebot. Die Verheißungen Gottes sind noch geltend und wirksam. Das Evangelium wird noch gepredigt. Der Geist Gottes ruft und mahnt noch zur Umkehr. Der Weg zu Christus ist noch offen. Der Herr wartet noch auf eine Entscheidung und Zukehr zu ihm. Ja, sie sind in der Welt, die Menschen, die Gott liebt und die er annehmen und segnen will. Bitte bedenke das. Amen.
Schilfst du denn unser Zeit, so steh doch endlich still, mein Gott, der Herr der Herrlichkeit, dir etwas sagen will. Mein Gott, der Herr der Herrlichkeit, dir etwas sagen will.
Wie gut ist es zu wissen, dass wir den schmalen Lebensweg nicht aus unserer eigenen Kraft bezwingen müssen. Gott ist da und er möchte ihnen auch das Vollbringen ermöglichen. Dietrich Bonhoeffer sagte einstens: Christliche Gemeinschaft ist eine der größten Gaben, die Gott uns gibt. Deshalb möchte ich Sie auch ermutigen, immer wieder die Gemeinschaft der Kinder Gottes aufzusuchen. Ich verabschiede mich und hoffe, dass Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind.
Gemeinde Gottes, 7230 Keswick Link Southwest, T6W 4R7 Edmonton, Alberta, Kanada.